Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe eine Person da hinten noch entdeckt, die Sonja Jung. Herzlich willkommen. Schön, dass du schon Sommerferien hast, oder? Okay. Sonja, über viele Jahre bei uns hier in der Gemeinde Mitglied ist, hat sich aber in die Schulbank gesetzt und ist in Bad Gandersheim auf der Bibelschule. Eine wunderbare Zeit dort erlebt mit all den Herausforderungen, die man mit Gott so erleben kann. Ja, da kommen wir gleich nochmal in der Rückblende. Zum einen möchte ich euch ganz herzlich auch von Ramona grüßen. Ramona ist gerade in Düsseldorf in einer Augenklinik, in einer ganz speziellen. Und zwar hat die einige Untersuchungen und morgen eine OP am Auge. Und da geht es nicht darum, dass wohl der Augeninnendruck viel zu hoch ist und bei ihr auf den Sehnerv drückt, so dass sie quasi eh schon fast nichts sieht, also 99,7% nichts sieht, aber man möchte die letzten 0,3% ja nicht auch noch verlieren. Und das ist echt, also für sie auch, das nimmt sie ganz schön mit und da dürfen wir echt als Gemeinde auch an sie denken, für sie beten und auch gerade morgen, wenn die OP ist, das echt vor den Thron Gottes bringen. Wir hatten am Mittwoch Gemeindeleitungssitzung. Und dann haben wir echt gesegnet und mit Öl gesalbt und sind in der großen Erwartung nicht, dass Mediziner Besserung bringen, sondern dass Gott sie heilt und anrührt. Und da sind wir auch heute noch überzeugt, egal wie morgen die OP ausgeht und wie die Diagnose ist, wir sind davon überzeugt, eines Tages werden wir uns von Angesicht zu Angesicht anschauen und sagen, so habe ich mir das vorgestellt, in beide Richtungen. Aber das Leben als Christ ist ja so, wir, und das hat die Ramona vor 2 oder 3 Wochen auch gepredigt, dass es darum geht, dass wir ja in einem Kampf stehen als Menschen. Das merken wir. Die Gesellschaft, die Medien, alles kämpft irgendwie um unsere Aufmerksamkeit. Und du merkst es dann, wenn du denkst, worauf richtet sich mein Fokus? Das ist das, worauf quasi die Leute im Kampf sich, wo der Kampf um dich stattfindet, um deine Aufmerksamkeit. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass bei einer Firma ist so, da ist die ganze, ist für Mitarbeiter Getränke, Essen, alles frei. Und dann ist es so, dass in Augenhöhe sind die gesunden Sachen wie Äpfel, Bananen und so weiter, die sind dort, wo man so ganz leicht hinsehen kann und greifen kann. Und die nicht so gesunden Sachen, Schokoriegel und Ähnliches, das ist irgendwo ganz weit oben oder ganz weit unten. Kannst du auch mal drauf achten, wenn wir in die Einkaufsmärkte gehen, was ist in Augenhöhe, was kämpft um deine größte Aufmerksamkeit? Und auch als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, und so wie Lasser sagt, als Christ geht's mir besser wie ohne. Und das ist so, da bin ich so dankbar, das auch für mich und mein Leben zu erleben. Und doch stelle ich fest, ich bin in einem Kampffeld, weil andere Dinge mir die Aufmerksamkeit rauben wollen von dem, was wirklich wichtig ist. Ich merke, da ist uns doch fast schon das Smartphone so an die Hand gewachsen und der Augenfokus, dass die Menschen, die da sind, gehen verloren. Die Zeit mit Gott, das Bibellesen lässt sich dadurch, ich wollte ja noch schnell was gucken und dies und jenes. Man kann ja alles machen mit einem Smartphone. Auch Bibellesen. Aber die Ablenkung für andere Dinge ist auch da. Und es ist wichtig, dass wir gut gerüstet sind, um auch hier siegreich zu sein. Und dann haben wir eine Reise, die schließen wir heute ab. Und zwar ging die vom Jordan bis Pfingsten. Jordan ist ein Fluss in Israel, ein Bächlein, kleiner als die Lache heute. Also der Fluss in Babenhausen, kleineres Bächlein, aber dort begann was die Taufe angeht. Und dann hat Jesus einen großen Bogen gespannt und gesagt, Leute, Johannes taufte mit Wasser, aber ich werde euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dass wir diese Taufe im Heiligen Geist auch dafür bekommen, dass wir eine Kraft für den Kraft haben, davon auch weiter zu erzählen. Wie der Lasser sagt, der 500-Euro-Schein, wenn ich da drüber stolper, ja Mensch, das sage ich doch weiter. Anders gesagt, wenn ich an eine Bergtour bin und es ist trocken und es ist, und ich bin am Ausdürsten und ich sehe eine frische Quelle mit frischem Wasser und dann lab ich mich da drin. Und wenn ich dann unterwegs bin und andere sehe, die fast zugrunde gehen, dann denke ich nicht für mich, ja, da muss jeder selber gucken, wie er da zurechtkommt. Man muss die auch nicht dahin zwingen, aber man kann auf jeden Fall sagen, Leute, da hinten um die Ecke ist eine Quelle. Ich habe meinen Durst gestillt. Es war für mich Kraft stärken und sättigen und ich habe jetzt eine neue Perspektive. Den Gipfel will ich jetzt erklimmen, obwohl es bis dahin auch schon mühselig ist und mir die Blasen hier da sind. Aber ich will weitergehen. Mach du auch weiter. Kraft zu haben, es weiter zu erzählen. Und da haben wir ja von letzte Woche in Lukas 24, Vers 49 und Apostelgeschichte 1, Vers 8, sind die da, genau, da heißt es, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Es ist ein dreistufiger Plan. Zuerst soll jeder Gläubige persönlich Kraft durch den Heiligen Geist empfangen. Und wisst ihr, es kann sein, du bist an Jesus gläubig geworden, aber dir fehlt noch die Kraft. Und dann ist das schon mal eine Etappenziel ist erreicht. Dieses Gläubigwerden an Jesus hilft mir doch schon mal, dass ich eine ewige Perspektive habe und sagen kann, mein Name steht im Buch des Lebens geschrieben, ich bin Christ, da werde ich mal eines Tages, ich ende nicht auf dem Friedhof, das kann ich euch sagen, das ist meine Hülle. Aber ich ende mit einem Anfang eines ewigen Lebens im Himmel in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist auch, was wir als Gemeinde auch gerne unseren Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen, ob du schon jahrelang da bist oder zum ersten Mal kommst, weißt du, die Sache ist die, wenn wir an Jesus gläubig geworden sind, glauben, dass er am Kreuz für unsere Schuld, hier haben wir das Kreuz, für unsere Schuld stellvertretend gestorben ist, dann ist es so, dann darf ich Sicherheit haben, dass das ewige Leben für mich bestimmt ist. Das heißt, jeder, der Christ geworden ist, der Gläubige geworden ist, sollte diese Frage beantworten können, bist du sicher, dass du ewiges Leben hast und bei Gott sein wirst in Ewigkeit? Und dann ist es so, wenn du für dich die Frage somit, ja, wollen wir es doch mal hoffen oder ich glaube schon oder, das wäre schon cool. Aber nicht mit dieser Gewissheit, dann sage ich dir, mach's mit Jesus fest, den Glauben und du darfst diese Sicherheit haben, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, dass jeder, der zu ihm kommt, ewiges Leben haben kann. So einfach ist der Vers aus Johannes 3, Vers 16, als Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, jeden Einzelnen von uns, dass er seinen, steht es hier nicht, dass seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ich bete darum, dass jeder heute Nachmittag hier rausgeht und sagt, weil ich glaube, weil ich an Gott glaube, habe ich diesen Frieden und die Zuversicht für das ewige Leben. Und dafür möchte uns der Heilige Geist ausrüsten und dafür ist der Vers aus Apostelgeschichte, die Zahl, in welchem Vers es ist, steht hier leider nicht. Ich sag's euch nochmal, Vers 8, dass wir Kraft empfangen sollen, um davon anderen zu erzählen. Eigentlich ist es ja nichts Gefährliches, was wir erzählen. Die Sache ist nur die, als Bergwanderer, ich bin an der Quelle vorbeigekommen, ich sehe Menschen, die Durst haben und ich habe den Mut zu sagen, da hinten war die Quelle, es ist gut. Und ich hab mir was mitgenommen und ich werde davon immer wieder trinken. Komisches, warum wir dafür Kraft brauchen. Eigentlich ist es doch das Normalste von der Welt. Aber so ist es. Jesus wusste, wie verzagt wir Menschen sind und wie wir uns da manchmal schwer tun, als wollten wir den Leuten irgendwas im marketingmäßig andrehen. Die Predigtreihe bringen wir heute damit zu Ende, obwohl es noch viel mehr über den Heiligen Geist und sein Wirken und auch seine Person zu sagen gibt. Aber heute geht es nochmal darum, welche Auswirkung der Heilige Geist durch die Gläubigen hat auf die Gemeinde und auf das Gemeindeleben. Wenn wir uns die Gottesdienste in den Kirchen und in den Gemeinden anschauen, dann ist es meist so, dass nur ganz wenige etwas machen und ganz viele konsumieren. Da haben wir einen, der moderiert, wir haben einen, der predigt, wir haben einen, der den Lobpreis vorbereitet, den musikalischen Teil leitet, und ganz viele sitzen da und konsumieren. Und wisst ihr, wir haben uns schon wieder mit abgefunden, dass es so ist. Und dann können wir uns ja sagen, bei uns in der Gemeinde, nee, das sind ja noch Begrüßungs- und Kaffeetrink- und Kaffeekochdienste und was nicht alles. Und es muss ja alles sauber gehalten werden. Bei den anderen, bei den Kirchen, die jetzt schon länger in Deutschland sind, da ist es noch viel monotoner. Und trotzdem so hat sich das Gott gar nie vorgestellt. Ein Gottesdienst, der sich so auf zwei, drei, vier Leute konzentriert, die alles machen, hat sich so der Heilige Geist niemals vorgestellt. Und ich finde mich damit auch nicht ab, dass es so ist in unserer Gemeinde. Sondern es ist so vom Heiligen Geist gedacht, dass da mehrere, dass eigentlich nicht fast alle, sondern jeder,
selber gegeben wurde, sondern dass sie als Gabenträger in der Gemeinde dienen. In 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es da, ich lese meinen ganzen Abschnitt, 1. Korinther 12 ist ein ganz wichtiges Kapitel, geht's um mich. Schade, ich habe es fast vermutet, dass die letzten Zeilen verborgen sind. Wer die Bibel hat, liest es mit. Ich lese aus Neues Leben. Und zwar 1. Korinther 12, Vers 7 und folgende Verse. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranken zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist, dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Jetzt Vers 11, sieht man ganz schwach noch. Dies alles bewegt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gabe zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne bekommt. Das heißt, die Gabenausteilung, das sind 9 verschiedene Gaben, die wir hier gelesen haben, Gabenausteilung ist auf Ergänzung angelegt. Und das kommt sehr gut in dem zweiten Teil von 1. Korinther 12 zum Tragen. Da heißt es nämlich in den folgenden Versen ab Vers 12, dass Paulus vergleicht die Gemeinde wie einen Leib, einen Körper. Christus ist das Haupt, die Schaltzentrale, da passiert so das Gehirn. Ich habe früher als junger Kerl, da gab es bei mir noch diese Comic-Serie Captain Future, das war der absolute Hammer. Weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Auf jeden Fall gab es einen Professor, das war nur ein Gehirn in einer Maschine und der hatte gründlich analysiert und gedacht und konnte sich überhin bewegen. So ist Jesus nicht, dieses Multigehirn, sondern er ist, setzt sich auf einen Leib, der entsprechend mit seinen Gliedmaßen den Auftrag vollführt. Also ich merke immer wieder, ich habe keine schöne Handschrift. Und das ärgert mich. Ich denke, warum sind meine Finger so, dass ich da keine Handschrift habe? Also wenn es nach mir ging, würde ich viel schöner schreiben, aber meine Hände bringen es nicht her. Meine Motorik kann es nicht. Ich merke, ich wollte viel besser Fußball spielen, als ich kann. Also vom Kopf her kann ich viel besser Fußball spielen. Aber meine Gliedmaßen kriegen das nicht her. Die Koordination macht das nicht mit. Ich weiß nicht, inwieweit du durch deinen Körper der Begrenzung erfährst, weil du sagst, vom Kopf her würde ich das viel besser machen. Also mir geht's so, in fast allem. Und so geht's Jesus eigentlich auch. Er ist doch perfekt, wenn er das Haupt ist. Er wüsste doch ganz genau, wie was perfekt geht. Und er benutzt fehlerhafte Gliedmaßen wie dich und mich, die auf Ergänzung angelegt sind. Das finde ich hochspannend. Dann denke ich, wo finde ich da meinen Platz? Und wahrscheinlich denkt sich Jesus bei mir, ach, sei doch einfach Nase. Sei doch einfach nur da. Schmück dieses wunderbare Gesicht der Gemeinde und sei egal ob Sturm ist oder egal was, steh einfach da vorne raus und zeig nach vorne. Wie cool. Egal ob es regnet oder schneit, manchmal läuft die Nase, egal was, aber sei einfach da und zeig die Richtung an. Und ein anderes ist vielleicht mehr Ohr und denkt sich, ja, ich guck mal, was ich so höre, was ich so in meinem Umfeld wahrnehme. Was ist das Gefühl? Und manch einer von uns ist vielleicht jemand, der die Schritte nach vorne macht, der echt Fuß ist, der sagt, ich gehe einen Schritt. Ich lasse mich leiten und mache, was mein Gehirn oder was der Haupt mir sagt. Die Gabenausteilung ist auf Ergänzung angelegt und das ist also, dass wir dadurch diese Vielfalt und nicht eine Monokultur als Gemeinde sind. Wir sehen nicht alle so aus, wie der Lasse und ich, frisurtechnisch, sondern wir sind auf Ergänzung, auf eine Vielfalt angelegt. Und so heißt es denn in Vers 27 von 1. Korinther 12, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Und jeder Einzelne, wer fühlt sich bei jeder nicht angesprochen? Da ist jeder gemeint. Jeder gemeint. Und das bedeutet doch, dass wir mit unseren natürlichen und Geist und mit unseren Geistesbegabungen auch zur Erbauung und zum Nutzen der Gemeinde beitragen dürfen, sollen. Eigentlich ist da schon ein Appell da. Es ist gar nicht so, dass er sagt, ja, ein paar wenige, die sollen so hier die Sache in der Gemeinde machen. Mein Auftrag ist ein anderer. Das ist ein totaler Blödsinn, wenn das nicht im Kontext und in der Sendung der Gemeinde stattfindet, bist du ein einzelner Arm und der kann nur bei Frankenstein was machen, aber sonst nirgends. Ein einzelner Arm ist nutzlos, wenn er nicht am Leib dran ist. In Matthäus 5, Vers 15 stellt Jesus Folgendes fest und da heißt es, auch zündet niemand eine Lampe an, und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt.
Und in der Offenbarung werden Gemeinde als Leuchter oder Lampenständer bezeichnet. Und eigentlich ist es so, wenn wir die Bibel durchlesen, durchscannen, dann werden wir immer wieder mal von einem Leuchter oder von einem Lampenständer zu lesen haben. Und eigentlich ist es immer eine Schattung, ein Bild für die Gemeinde. Wenn da Begabungen da sind, dann stellen wir sie doch hoch, dass sie uns was bringen. Und ich mache auch dir Mut, dich nicht mit deinen Gaben und Talenten zurückzuhalten. Unsere Gottesdienste werden verwandelt, wenn der Heilige Geist nicht nur durch wenige, sondern durch viele wirken kann. So werden wir als Gemeinde echt eine Leuchte, ein Leuchtständer für Jesus. Und Petrus bestätigt, was Paulus schon im Korinther gelehrt hatte, weil in 1. Petrus 4, Vers 10 und 11 heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Und dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehört für immer und ewig ihm. Amen. Ich denke, das wird deutlich, dass es ausdrücklich der Wille Gottes ist, dass jedes Gemeindeglied in den empfangenen Geistesgaben dienen sollte und so zum Strahlen der Gemeinde beiträgt. Das ist nicht ein Club von Individualisten, wo wir zwar alle sagen, wir ziehen alle am gleichen Strang, nur jeder in eine andere Richtung. Oder so ein Wollknäuel, wo sich jeder versucht, selbst zu verwirklichen und mit einem Faden da in seine Richtung zu gehen, sondern dass wir uns zusammenbinden lassen zu einem richtig wunderbaren Strauß. Das ist echt was Besonderes wird in der Vielfalt und in dem, wie sich Gott das doch auch gedacht hat. Und immer auch in der Reflexion, wir müssen nicht eine Blume extra besonders ins Rampenlicht stellen, sondern das Schöne am Strauß ist das Wirken aller zusammen. Und da gibt's nicht so, dass wir den Pastor so irgendwo als einzelne Rose haben und dann sind da drumherum so ein paar Grünzeugblätter, dann sieht's einfach besser aus, wenn das dabei ist. Und so sind dann die Gottesdienste in der Einfältigkeit, in der Monotonie. Wenn in unserer Gemeinderealität nicht jeder Gläubige die Gaben des Geistes wirken lässt, dann nicht, weil Gott die Gaben nicht ausgeteilt hat, sondern eher, weil vielleicht Unglauben, vielleicht auch Gleichgültigkeit oder Unwissenheit dahinter steckt. Und das ist was, was uns vielleicht auch manchmal ausmacht. Unsere Gottesdienste und das Gemeindeleben ist vielleicht manchmal auch auf einem relativ niedrigen Niveau, was das inspirierte Gemeindeleben angeht, weil wir entweder uns nicht zutrauen, weil wir denken, das sind nur ein, zwei Privilegierte. Da gibt's denn außer denen, die hier vorne mit Mikrofon reden, da nur noch zwei, drei, die die Lizenz zum Beten haben. Die dürfen das immer, die anderen nicht. Und dann gibt's vielleicht die eine oder andere, wo man denkt, kommt entweder ein Reden Gottes, eine Inspiration, ein Wort der Ermutigung, aber doch nicht bei mir. Und eigentlich ist so, die Gaben sind da. Es ist alles da. Und Gott ist doch ein Gott, der in einer Gemeinde, der will doch einen Leib nicht nur mit einem halben, als halben Körper da auf den Weg, auf die Reise schicken. Dass so sagen, bei uns, boah, da wären voll die vielen Denker, kreativen Leute, also Köpfe hätten wir genug und Köche auch, aber welche, die gehen, haben wir nicht. Gott ist doch ein Gott, der immer die Gemeinde als Ganze sieht und entsprechend austeilt. Es kann nur sein, dass vielleicht du oder ich noch nicht meinen Platz darin gefunden haben, dass der Leib sich nach vorne bewegen kann. Und wenn wir also in unserer Gemeinderealität es erleben, dass ein nicht jeder Gläubige in den Gaben des Geistes dient, dann kann es echt dran liegen, ist es Gleichgültigkeit oder Unglaube, und ich vermute vielleicht ganz oft, ist es Unwissenheit. Und deswegen haben wir auch diese Predigt- und Themenreihe. Wisst ihr, in 1. Korinther 12, Vers 31 heißt es, strebt aber nach den größeren Gaben. Strebt nach den größeren Gaben. Wenn ich ganz praktisch veranlagt bin und sagen kann, also es ist echt mein Ding, mich, sagen wir, hauswirtschaftlich einzubringen. Das schaffe ich und das kann ich gut. Herzlich willkommen, dann bist du jemand, der wie damals von den Aposteln berufen wurde, Diakon in der Gemeinde zu sein. Die Diakone waren nämlich Hauswirtschafter. Die sollten darum gucken, dass die Witwen und die Waisen in der Gemeinde nicht übersehen werden, sondern genug zu essen und zu trinken bekommen und versorgt sind. Das war der Diakon ihr Job. Und dann lese ich von einem Philippus und von einem Stephanus, das waren Diakone. Das war nicht Leitung der Gemeinde. Das waren Diener im hauswirtschaftlichen Bereich. Und wisst ihr, unter welchen Maßstäben ihr die nach denen die ausgesucht wurden, die sollen voll des Heiligen Geistes sein. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, was das für Leute waren, was die gemacht haben. Da sind Kranke gesund worden, die konnten sich, der eine wurde von Gott gebeamt, von auf dem Weg.
Also, vielleicht führen wir das mal mit einer Gebetsliste für den Reinigungsplan ein und dann checken wir nach 3 Monaten, wird es besser oder nicht. Und ich mache uns Mut, dass wir nicht sagen, oh, wenn die so geistig ist, yeah, sondern ich denke, beides gehört zusammen.
Strebt nach den größeren Gaben. Und 1. Korinther 14, 1, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Paulus benutzt in beiden Bibelstellen Verben wie streben und eifern. Streben und eifern, also eifersüchtige Menschen sind unangenehm, ganz klar. Aber Menschen, die für irgendwas einen Eifer gepackt haben, das steckt echt an. Also, wenn ich merke, und da kommt ja auch, das kommt in einem so einem Fußballlied, letztes Jahr Weltmeister, haben wir da eigentlich gewonnen? Hab's vergessen. Auf jeden Fall, da gibt's denn diese,
Da gibt's denn diesen einen Song, der denn am Ende so an Tagen wie diese und so weiter, hat jeder schon gehört. Wenn man das Lied am Anfang hört, dann geht's nämlich so drum, du kriegst mit, wie sich die Atmosphäre ändert, wie Leute mit den Autos Parkplätze suchen, sich langsam Richtung Stadion bewegen und das fängt an zu elektrisieren. Und da ist auf einmal etwas so, selbst Menschen, die bis dahin noch gar nicht davon angerührt sind, die emotional eher kühl sind, spätestens wenn im Stadion drin die Laola-Welle rumkommt, bevor das Spiel losgeht, merkst du, jetzt geht aber hier echt was ab. Und manchmal sind wir Christen dann so, dass wir sagen, oh, ich bin ganz demütig, ich will ja nicht eifern. Ich will nicht, Gott kann es doch geben, wenn er möchte. Strebt nach den größten Gaben. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Und in 1. Korinther 14, Vers 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr noch, dass ihr weissagt. Die Bibel ist nicht, die Bibel ist nicht Menschenwort, sondern inspiriertes Gottes Wort und sollte auch als solches gelesen und verstanden werden. Gott hat hier ein weites, verheißenes Land für uns bereit. Die Zusagen des Eigentums sind da, jetzt muss das Land noch eingenommen werden. Und so war es auch als das Volk Israel. Wir werden in den nächsten Wochen werden wir uns vom Hebräerbrief, vom Neuen Testament an manchen Stellen anschauen, wie eine Vorschattung durch das Alte Testament, durch das Volk Israel für uns bewusst wird, was war eigentlich Gottes Gedanken, als er mit dem Volk Israel von allem, mit Abraham, mit den Patriarchen, mit Mose, mit dem Auszug, mit Josua, mit den Königen, da steckten alles Bilder drin, was in der neutestamentlichen Gemeinde jetzt sichtbar wird. Und wisst ihr, die damalige neutestamentliche Gemeinde, die hatte noch kein Neues Testament. Als die ihre Lehren, ihre Predigten hatten, haben die alle vom Alten Testament hergenommen. Es gab ja nichts Neues. Und wir möchten uns da auf eine Reise begeben und speziell im Fokus des Hebräerbriefes diese Vorschattung, die damals an so vielen Stellen sichtbar wurde oder wir vielleicht auch entdecken können, die möchten wir aufzeigen. Und eine Vorschattung ist zum Beispiel in Josua 13, Vers 1. Wir müssen uns vorstellen, das Volk Israel von Mose aus Ägypten herausgeführt, geht 40 Jahre durch die Wüste. Mose selber sieht das verheißene Land von Ferne, überträgt Josua sein Amt und Josua geht in das Land über den Jordan, also er geht richtig so über den Jordan, also durch den Jordan und nimmt Land ein. Und wisst ihr, was am Ende von Josuas Dienst Gott zu Josua sagt? Da heißt es in Josua 13, Vers 1, als Josua sehr alt geworden war, sagte der Herr, also Gott zu ihm, du wirst alt und es gibt noch sehr viel Land, das erobert werden muss. Ja, was ist denn das für ein Wahnsinn? Josua, ein vollmächtiger Mann Gottes, führt das Volk Israel ins weiße Land Kanaan rein und am Ende seiner Tage sagt Gott, es ist noch so viel Land einzunehmen. Man beschränkte sich so auf seine engeren Zirkel. Was heute auch wieder passiert. Landflucht. Die Leute wollen irgendwo alle in irgendwelchen Zentren leben. Aber dass dadurch Land brach liegt. Und genauso ist es auch im Geistlichen, im Spirituellen, in dem, was Gott uns an Gnadengaben wo wir noch gar nicht sichtbar haben in unserer Gemeinde. Von Menschen, die Geisterunterscheidung haben, die Vollmacht haben, Kranke zu heilen, die Worte der Erkenntnisse weitergeben, die in Sprachen reden haben, ein anderer, der es auslegen kann. Das ist alles, sagen wir bei uns, obwohl wir Pfingstgemeinde sind, noch echt ziemlich low level. Und es ist so, so hat sich das Gott nicht gedacht. Er möchte, dass da mehr in uns das Wirken des Heiligen Geistes ist. Es gibt noch sehr viel Land, das erobert werden muss. Strebt nach den Gaben, nehmt in Besitz, was Gott zugesagt und verheißen hat. Und nicht nur ein paar wenige, sondern jeder einzelne von uns. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 5, Verse 19, 20 und 21, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Nicht unterdrücken oder verachten und trotzdem prüfen und das Gute behalten. Wisst ihr, es gibt sicher die einen oder anderen sehr eingeschränkte Gottesdienste und es gibt echt Leute, ich weiß von einem wunderbaren Mann, durch den wir als ganze Familie auch echt weitergeführt wurden im Glauben. Es war ein Deutsch-Rumäne, hatte sich als junger Kerl wohl in Rumänien in der Pfingstgemeinde für Jesus entschieden, kam dann nach Deutschland, hat echt vielleicht blöde Erfahrungen mit Pfingstler gemacht und hat sich dann beim CVM eingebracht für Jugend- und Erwachsenenschulungen. Und der war aber wie ein vehementer Gegner gegen die Pfingstler. Und dann ist es erschreckend, wenn du hörst, ey, wie viel Kampf er dafür freigesetzt hat und wie er dann zu meiner Mutter gesagt hatte, einer fremden Frau, ich verbiete dir, in die freie Christengemeinde zu gehen. Zum Glück war da meine Mutter völlig entspannt und gesagt, was hast du mir zu sagen? Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Wir möchten an unseren Gottesdiensten hier nichts unterdrücken. Verachte das prophetische Reden nicht. Und trotzdem ist es so, dass nicht alles, was gesagt wird, vielleicht wirklich sinnvoll ist, gut ist. Und wisst ihr, manchmal ist ja auch der eigene Wunsch der Vater von dem, was man ausspricht. Und drum ist es auch gut, wenn einfach eine Prüfung stattfindet. Und wir hatten ja wunderbare Predigtreihe mit dem Armando Sievert, sind ja auch noch auf unserer Homepage ganz sicher nachzuhören. Gospelhaus.de kann man alle Predigten, auch die von heute, sich nochmal daheim anhören. Lässt sich auch sicher irgendwie auf Smartphone oder ziehen oder man kann es auf CD brennen und anhören. Und das ist echt wertvoll. Und bei Armando Sievert, er hat uns da auch echt super gute Lehre drüber gegeben. Und wie kenne ich es doch auch, dass wir für Menschen beten, die todkrank waren und es kamen Reden Gottes, wie sie wird leben oder er wird leben und oder im Glauben werden das erringen. Und die Leute sind trotzdem gestorben. Und was für ein Hammer-Totschlag-Argument gibt es dann, wenn es heißt, na, wir haben einfach nicht gut genug gebetet. Die Verheißung war ja da. Und dann zu denken, ja, war es wirklich die Verheißung? Oder war es nicht eigentlich vor allem mein Wunsch? Und dass ich so fest von dem Wunsch überzeugt war, dass ich hoffte, es war Gott. Und dann zu prüfen, zu sagen, okay, war wohl nicht. Und Herr, ich nehme es aus deiner Hand, wie das jetzt gekommen ist. Und ich bitte dich, dass du mich für die Zukunft da anders oder besser führst. Wie sieht das ganz praktisch aus? In 1. Korinther 14, ich möchte jetzt auch ganz schnell zum Schluss kommen, aber es gibt noch ein paar Gedanken hierzu. Ganz praktisch, in 1. Korinther 14, Vers 26 schreibt Paulus, was folgt daraus, liebe Brüder? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren. Wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht,
soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn erbauen. Jetzt haben wir Pfingstler tatsächlich folgende Problematik in der Auslegung dieses Bibeltextes gehabt. Dass wir so dachten, richtig geistlich sind wir, wir machen jetzt keine Pläne mehr. Wir kommen einfach zusammen und wir sitzen da und dann soll der jetzt empfindet, er soll was singen, soll nach vorne gehen, was singen, andere soll was weiter sagen, andere und so. Und dann ist zwischendrin immer wieder Pause und Ruhe. Und dann, na, wen wird jetzt der Geist als nächstes so verzücken? So, wer ist es? Und dann sind die einen, die sind völlig geflasht und denken, boah, was für ein genialer Gottesdienst. Die anderen denken, oh, so ein Chaos, da möchte ich nie mehr wieder hin. Vor allem, wenn zwei versehentlich gemeinsam anfangen zu beten, wer war richtig hörend von Gott und wer hat im Ungehorsam angefangen zu beten? Das ist ja lauter Dinge. Der eine sagt, ich finde, wir sollten jetzt alle mal ganz die Fenster aufmachen, Rollläden hoch. Und der andere sagt, nein, in meinem Herzen war, wir machen die Rollläden runter und wir machen jetzt eine Kerze an. Und wir werden. Dieser Bibeltext verbietet uns nicht, eine vernünftige Gottesdienstplanung zu machen. Weil Gott nicht nur in den 90 Minuten von 10 Uhr bis 11.30 Uhr die Erlaubnis hat, zu mir zu reden, was ist für diesen Sonntag dran. Und sonst nicht, sondern Gott hat die Möglichkeit, also da möchte ich immer online sein, dass er mir schon Tage, Wochen vorher sagt, für den Gottesdienst möchten wir diesen Partner. Da soll ein Lied kommen. Da soll eine prophetische Rede. Vielleicht hat jemand ein Zeugnis. Denn wenn du was weiter zu erzählst, dann komm doch und sag doch nächsten Sonntag. Ich würde gern was dazu sagen. Wenn ihr den Text genau anschaut, der verbietet uns nicht, eine vernünftige Planung zu machen und es zeitlich auch zu begrenzen. Da sind wir völlig im Flow des Heiligen Geistes. Und bei einer guten Vorbereitung hat dann der Heilige Geist immer nur die Chance, etwas auch mal umzuschmeißen. Aber sich nur darauf zu verlassen, zu sagen, es gibt Prediger, die sagen, ich bereite mich nicht mehr auf meine Predigt vor, das schenkt mir der Herr dann im Gottesdienst. Da sagt jemand, das ist ein ganz salopp gesagt, eine Schwellenpredigt beim Eintreten in den Gottesdienst. Über die Schwelle treten kommt das. Und doch kann es sein, dass im Geist dieses Momentum passiert, und jemand sagt, ich wollte etwas ganz anderes predigen, aber ich merke jetzt, in die Richtung geht's. Aber dass ich mich vorbereitet habe, war nicht vergebens. Das kann ich woanders mal gerne wieder einbringen. Mit welcher Haltung gebe ich weiter? In Demut wissend, dass ich falsch liegen kann. Für alte Pfingstgemeinden, so aus den 50er, 60er Jahren, von denen auch Richard Krüger immer noch erzählt, da war es so, da gab es dann dieses sogenannte Betigen. Das heißt, jemand hat eigentlich sein Beten missbraucht und hat dabei die anderen unterwiesen. Könnte man so nach dem Motto machen, ach ja, und Herr, du weißt ja, dass so viele sind, die kommen nicht mehr und sie sind jenes und zeig du denen doch, dass sie und so. Und eigentlich hätte man sagen, sagen wir noch im persönlichen Gespräch, was du meinst, dass ich verändern soll oder was du anzumerken hast. Oder die einen, die dann völlig im Beben, so spricht der Herr. Und Gott denkt sich, das habe ich niemals so gedacht. Und schon gar nicht, dass du so arrogant rüberbringst. Das ist vielleicht, was du verstanden hast. Und dementsprechend hilft es auch zu sagen, ich habe den Eindruck, Gott möchte so und so reden. Aber ich kann auch falsch liegen. Also die Haltung, in Demut wissend, dass ich falsch liegen kann, nicht vor versammelter Mannschaft jemanden bloßstellen, immer ermutigend. 1. Korinther 14 geht es darum, dass die Gemeinde ermutigt wird. Wisst ihr, es wird nicht so sein, dass Gott sagt, hier ist jemand, der ist im Ehebruch. Na, jetzt gucke ich mal, wer ist es? Moment, ich gucke jetzt, wer ist es? Und alle denken, um Himmels Willen, sieh mehr hierher. Aber es kann sein, dass vielleicht der Heilige Geist einen Impuls gibt und sagt, hier drin ist vielleicht jemand, der sollte seine Beziehung neu überdenken, sollte gucken, wo legt er seinen Schwerpunkt. Und Gott macht dir Mut, mach ganze Sache mit ihm und lass dich nicht auf halbe Sachen ein. Und auf einmal ist es ermutigend und es ist befreiend und nicht bloßstellend. So will der Geist Gottes doch in unsere Gemeinde wirken. Und vor allem nicht nur bloßstellen mit Sünde benennen, sondern im Sinne von Perspektive aufzeigen, wie kommen wir da raus. Und als ein Hören, als ein Empfangender sei nicht ein Weghörender, sondern ein Hinhörender. Und trotzdem kann es sein, dass Prophetie im Gottesdienst weitergegeben wird, die nicht für dich ist, sondern für jemand anderer. Ich habe ganz oft für andere gehört. Bei uns in Friedrichshafen, wenn da ein prophetisches Wort kam, dann dachte ich immer, Mist, dass der und der jetzt nicht da ist. Der sollte das jetzt hören. Das weiß doch der Heilige Geist, dass der gar nicht da ist. Für den sagt er es ja auch nicht. Also Gott redet niemals für Abwesende, sondern für Menschen, die da sind. Und trotzdem kann sein, dass es manchmal für mich ist und manchmal eben nicht. Und dann bin ich beides mal entspannt. Es macht ja auch keinen Sinn, dass wenn so eben so ein Appell kommt, wie jetzt das Beispiel, jemand hat in seinem, geht eine zweideutige Beziehung ein und das ist nicht gut, wenn du das machst. Das ist ganz fiktiv. Dann muss ich nicht, der ich in einem geordneten Lebensumfeld bin, denken, oh nein, Gott meint jetzt mich. Das bin ich. Herr, ich tu Buße, ich bin's. Wenn ich das für mich abgescannt habe, das betrifft mich gar nicht, bin ich völlig entspannt. Sag Jesus, ja, überführ du. Wir wollen dir ähnlicher werden. Nicht alle Prophetien sind immer für alle. Und ohne Stress kann man im Stillen und im Gebet fragen, ob einen das betrifft. Und ich merke, und ich möchte so ganz praktisch als letzte zwei Gedanken bringen, wie redet denn Gott zu uns? Manchmal ist es so, wir haben in der Gemeinde jetzt nicht die viele Leute, die als Gabenträger prophetisches Reden bringen. Und doch geben wir jeden Sonntag während dem Lobpreis die Möglichkeit, wenn du denkst, etwas vom Heiligen Geist zu empfangen und du denkst, das ist für die Gemeinde als Ermutigung, dann trau dich, geh nach vorne zum Moderator, sag, ich habe was weiterzubringen. Da der Heilige Geist ja in der Gesamtplanung ein wunderschönes Bild malt, das mit dem Gottesdienstleiter abzuklären, passt es in den jetzigen Gedanken rein? Soll ich mir merken, ist es vielleicht wann anders dran? Oder betrifft es jemanden, den ich ganz persönlich anspreche? Aber da ist es so, wenn du auf jemanden ganz persönlich zugehst, dann solltest du es trotzdem mit der Gemeindeleitung abklären. Nicht, dass du willkürlich, das muss ich im Sinne des Wortes Gottes sein, nicht widersprechend und auch in der Reflexion, nicht mit jemandem, der es nicht beurteilen kann, sondern einem geistlich reifen Bruder oder Schwester, der auch mit Jesus auf dem Weg ist. Du das und das hätte ich jemandem weiter gesagt, meinst du das? Und dann kann man ganz entspannt sein. Und ich erlebe eher auch bei mir, wobei ich mich danach viel mehr ausstrecke, weil es Land einzunehmen gibt, dass ich im Beten mit Leuten prophetische Impulse weitergebe, auch wenn die mir nichts gesagt haben, wo danach Leute kommen und sagen, das hat genau in meine Situation gepasst. Ich bin eigentlich gekommen, weil ich dachte, ich lass mal für mich beten wegen Grunderschöpfung, aber du hast die Dinge im Arbeitsplatz angesprochen, in Familie oder was auch immer. Und das war eigentlich der Punkt. Und dann merke ich, danke Jesus, dass es so ist. Und dann gibt's andere Dinge und das habe ich jetzt ganz praktisch gemerkt. Mein Vater hat am Donnerstag seinen 82. Geburtstag gehabt und ich war hin und her gerührt. Donnerstag hat ihn keinen festen Termin, wo ich sagen muss, da muss ich irgendwo erscheinen. Und ich hatte ihn überraschen wollen, wollte den Zug da runterfahren und dann mit meinen Geschwistern seinen Geburtstag feiern und abends wieder heimfahren. Und ich hatte am Dienstag nicht die Freiheit, das zu buchen. Da war es nur relativ günstig. Und ich dachte, ja, mein Geschwistern gesprochen, ah ja, wäre toll. Nee, ich habe gesagt, das ist mir zu weit. Ich wohne, also meine Eltern am Bodensee, 400 Kilometer. Und am Mittwochabend war ich denn so weit, dass ich dachte, ey komm, ich mach das jetzt einfach, ist doch egal. Um 23 Uhr meine Sachen gepackt, und dann kam nur der Impuls, ruf doch bei deinem Bruder an und frag ihn, ob er dich auch morgens am Bahnhof abholen kann. Und ich rufe ihn dann an und sag, was machst du morgen und so weiter. Und sagte, na ja, ganz normal zur Arbeit gehen, dem Vater wird's zu viel, der möchte nicht, dass wir kommen zum Geburtstag, findet nichts statt. Und dann dachte ich, oh, danke Jesus, dass der Impuls kam. Wir tun das vielleicht ab, als er das halt Intuition oder so. Nee, ich glaube, das ist das Reden des Heiligen Geistes. Warum ich auch manchmal was nicht mache. Ich hätte es schon viel früher buchen können. Der Wunsch war da. Es war euer der Wunsch, ist der Vater des Gedanken, meinen Vater zu sehen. Und sie sagen, nee, ich habe es nicht gemacht. Und im Nachhinein war ich dankbar. Ich habe mir den ganzen Stress erspart. Gestern hatten wir Sportveranstaltung vom Jonas seiner Schule. Und wir als Eltern waren hatten da auch uns mitbeteiligt. Und ich war eigentlich nur von 15 bis 17 Uhr eingeteilt. Und habe auch mehrmals nachgefragt, seid ihr denn genug? Ist es okay für euch, wenn ich jetzt gehe? Nee, ist alles bestens. Du kannst gehen, alles super. Nach ungefähr 1/3 Stunden dachte ich so in meinem Herzen, ach, ich guck jetzt doch mal hin. Guck mal, ob alles klar geht. Und ich komm hin und die sagen, oh David, du bist noch da, wie gut, wir haben voll den Mangel, es sind ganz viele Leute ausgefallen, kannst du helfen? Dann dachte ich, so erlebe ich die Führung des Heiligen Geistes. Ich hätte ja auch sagen können, nee, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, mein Bereich ist vorbei, was geht mich das an? Oder ich lasse mich leiten. Und ich mache uns Mut, das ist gar nicht immer so hochtrabend, weil Gott ist echt natürlich. Mach's wie Jesus, werde Mensch und leb in der Erwartung, dass Gott durch dich reden will und kann. Ganz praktisch im Gottesdienst, im alltäglichen Gemeindeleben und wegen dem Gebetsplan für den Putzdienst, also dass hier sauber wird, denken wir nochmal nach. Ansonsten, wer da viel Unglauben hat, hilft vielleicht praktisch, lässt sich neu gewinnen, hiermit Hand anzulegen. Lass uns beten. Jesus, es war viel, was ich jetzt gepredigt habe und ich hoffe doch, dass ich auf offene Ohren und Herzen gestoßen bin in dem, was von deinem Thron kam. Und Jesus, ich bete echt, dass in unserer Gemeinde eine Vielfalt an Leben, an Freiheit, an Inspiration, an Wirken Gottes sichtbar wird. Zur Zurüstung, dass Menschen gerettet werden, dass ihnen in ihrer Notsituation etwas von dem weitergegeben wird, was du als große Perspektive auftun möchtest. Und Heiliger Geist, wirke du mehr in unseren Gottesdiensten. Wir wollen nicht nur Pfingstgemeinde sind in der Erinnerung an der unsere Väter, die in aller Kühnheit in Sprachen gebetet haben und die in prophetischem Reden Schritte des Glaubens gegangen sind, sondern wir möchten Pfingstgemeinde sein aus dem Hier und Jetzt, weil du uns an Pfingsten deinen Geist zugesagt hast. Und ich bete echt, dass wir hier noch viel Raum einnehmen, viel Land einnehmen. Und ich möchte es nicht erst am Ende meines Dienstes sagen, es ist noch so viel zu tun, sondern ich möchte es jetzt bemerken und da dich bitten, Heiliger Geist, dass du noch mehr durch uns wirken kannst. In Jesu Namen bete ich. In Jesu Namen. Amen.